that is a song.
Eine unverwechselbare Band und Songs, die Generationen bewegen. Erleben Sie Silly mit der Stimme von Julia Neigel live und unter freiem Himmel. Ein Abend voller Gefühl, kraftvoller Gitarren und gemeinsamer Geschichte. Silly auf ihrer Elektroakustik-Tour. Am 1. August auf der Freilichtbühne im Schlossgarten Schwerin. Präsentiert von NDR MV. Jetzt die Tickets sichern. Es ist 12 Uhr. Einfach besser informiert. NDR 1 Radio MV. Die Mittagsschau. Kompakt, kompetent, auf den Punkt. Das Top-Thema.
Israel hat heute eine weitere Angriffswelle auf den Iran gestartet. Ins Visier genommen werde die militärische Infrastruktur des Terrorregimes in mehreren Teilen des Landes, heißt es von den Streitkräften. Welche Folgen hat das, Christian Schewe?
Ja, es wurden Treibstofflager ins Visier genommen, um es genau zu nehmen. Und Israel hat nach Armeeangaben in der libanesischen Hauptstadt Beirut Kommandeure der iranischen Revolutionsgarden angegriffen. Sie sollen sich in einem Hotel befunden haben. Aus Tel Aviv berichtet dazu Jörg Poppendiek.
Die israelische Armee berichtet, dass sie in der libanesischen Hauptstadt Beirut Kommandeure der iranischen Revolutionsgarden angegriffen hat. Sie sollen sich in einem Hotel befunden haben. Nach vorläufigen Angaben des Gesundheitsministeriums wurden dabei mindestens 4 Menschen getötet und 8 weitere Personen verletzt. Nach Armeeangaben waren die Kommandeure für die Al-Quds-Brigaden der iranischen Revolutionsgarden im Einsatz. Diese Einheit unterstützt im Ausland Gruppen, die dem Iran nahestehen. Die sollen nach israelischen Angaben Terroranschläge auf Israel vorbereitet haben. Auch im Iran greift Israel weiter an. Am Abend und in der Nacht bombardierte die Armee nach eigenen Angaben mehrere Öllager in Teheran. Der Iran hat daraufhin gedroht, die Ölraffinerien in der israelischen Küstenstadt Haifa anzugreifen.
Also auch heute gehen die Kämpfe unvermindert weiter. Viele Menschen befinden sich auf der Flucht. Was aber machen die, die zum Beispiel zum Arbeiten in der Krisenregion sind? Nicole Markwald über die Mitarbeiter in den deutschen Botschaften.
Aus dem Auswärtigen Amt heißt es, das Personal der deutschen Botschaft in Teheran sei aufgrund der Bedrohungslage vorübergehend verlegt worden. Bereits Mitte Januar war das Botschaftspersonal in der iranischen Hauptstadt vorsorglich reduziert worden. Deshalb sei die konsularische Unterstützung schon stark eingeschränkt, die Visastelle bereits geschlossen gewesen. Weiterhin sei es aber möglich, die Botschaft zu erreichen. Die Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe oberste Priorität und werde ständig im Krisenstab der Bundesregierung thematisiert, heißt es aus dem Auswärtigen Amt weiter. Auch Spanien, Italien und Österreich hatten in den zurückliegenden Tagen ihr Botschaftspersonal aus Teheran abgezogen. Ihre Mitarbeiter reisten in die aserbaidschanische Hauptstadt Baku.
Und der Nahe Osten also weiter unter Beschuss. Unsere Reporterinnen und Reporter berichteten aus Berlin und Tel Aviv. Und auch dies ist weiterhin wichtig. Rund eine Woche nach der Tötung von Ayatollah Ali Khamenei hat das zuständige Gremium im Iran nach Angaben ihrer Mitglieder dessen Nachfolger bestimmt. Der Name des neuen geistlichen Oberhauptes der Islamischen Republik wurde zunächst jedoch noch nicht genannt. Wie die Nachrichtenagentur ISNA berichtet, einigte sich einem Mitglied des Expertenrates zufolge eine Mehrheit auf den am besten geeigneten Kandidaten, wie es wörtlich heißt. Als ein aussichtsreicher Nachfolger gilt Khamenei's Sohn Mojtaba, ein Hardliner. Ein Restaurantbesuch ist in Norddeutschland und den Stadtstaaten im Durchschnitt teurer als im Rest der Bundesrepublik. Das ergibt eine Auswertung von Gastronomiepreisen des auf Gastrodaten spezialisierten Unternehmens Semioton für das Magazin Spiegel. Demnach ist in Thüringen ein Gericht mit durchschnittlich 10,91 Euro günstiger als im touristisch geprägten Mecklenburg-Vorpommern, wo eine Speise demnach durchschnittlich 13,09 Euro kostet. In Bayern sind trotz der dort hohen Kaufkraft nur 11,65 Euro für ein Gericht fällig. Semioton hat für die Auswertung Speisekarten von rund 30.000 Betrieben automatisiert ausgelesen, vom Imbiss bis zum Gourmet-Lokal. Daraus wurden die mittleren Preise für 12 Speisen und 14 Getränke berechnet. Der VfL Wolfsburg hat auf die sportliche Talfahrt in der Fußball-Bundesliga reagiert und sowohl Trainer Bauer als auch Sportgeschäftsführer Christiansen freigestellt. Als neuer Chefcoach soll Dieter Hecking die auf Platz 17 abgerutschten Niedersachsen vor dem ersten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga bewahren. Damit haben wir es 4:04. Sie hören NDR 1 Radio im VfB-Mittagsschau kompakt. Ein kräftiger Geldsegen könnte demnächst das Konto der Hansestadt Rostock füllen, allerdings nur für einige Monate. Denn behalten darf die Stadt den Großteil des Geldes nicht. Es handelt sich dabei um Steuern, die Rostock von diesem Jahr an im Auftrag des Landes Mecklenburg-Vorpommern erhebt. Eine Aufgabe, die einige Vorteile, aber laut Rostocks Oberbürgermeisterin Kröger auch deutliche Risiken mit sich bringt. Juliane Mau jetzt in unserem Ostseestudio in Rostock. Um welche Steuer handelt es sich da erst einmal?
Es geht um die Gewerbesteuer. Die müssen Unternehmen in der Regel ja an die Gemeinde zahlen, in der sich ihre Betriebsstätte befindet. Es gibt aber auch Fälle, in denen die Betriebsstätte in gar keiner Gemeinde liegt. Das gilt zum Beispiel für Windräder auf See. Für Offshore-Anlagen in der 12-Meilen-Zone der Ostsee vor Mecklenburg-Vorpommern hat in der Vergangenheit das Land die Steuern erhoben. Das ist den Ländern aber nach einem Gerichtsurteil jetzt nicht mehr erlaubt. Mecklenburg-Vorpommern hat diese Befugnis deshalb an Rostock übertragen.
Muss man natürlich fragen, was hat die Hansestadt Rostock dann letztendlich davon, wenn sie das Geld gar nicht behalten darf?
Na, zunächst einmal viel Geld auf dem Konto, also Liquidität. Im ersten Jahr werden die Einnahmen in den 4 Quartalen auf insgesamt 54 Millionen Euro geschätzt. Damit kann die Stadt theoretisch erst einmal arbeiten, also ohne sich Geld leihen und dafür Zinsen zahlen zu müssen. Erst im November muss die Stadt dann 99% der Steuern an das Land abführen. Das eine verbleibende Prozent ist ja gewissermaßen die Entschädigung für die Arbeit und das sind immerhin rund 545.000 Euro. Viel Geld dafür, dass die Gewerbesteuer laut Finanzsenator recht einfach und ohne zusätzliches Personal zu erheben ist.
Wo liegen dann die Risiken, von denen die Oberbürgermeisterin da warnt?
Na, die Landesverordnung ist völlig neu und niemand weiß, ob Unternehmen dagegen klagen werden. Ein Grund dafür könnte sein, dass Rostocks Gewerbesteuerhebesatz mit 465% höher ist als der von anderen Gemeinden. Also die Frage könnte zum Beispiel sein, warum erhebt nicht Hiddensee mit einem Hebesatz von 250% die Steuer? Das finanzielle Risiko besteht darin, dass Rostock im ersten Jahr 54 Millionen und im zweiten Jahr 48 Millionen pauschal an das Land abführen muss, ohne zu wissen, ob das Geld tatsächlich in voller Höhe reinkommt. Und in dem Fall droht laut Verwaltung die Gefahr, dass Rostock eigenes Geld aufwenden müsste, falls die Steuern doch nicht wie geplant fließen. Und eine Absicherung durch das Land gegen dieses Risiko steht laut Oberbürgermeisterin noch aus.
Dankeschön, Juliane Mau in unserem Ostseestudio in Rostock. Ja, das darf man wohl getrost als Kopf-an-Kopf-Rennen bezeichnen zwischen der CDU und den Grünen in Baden-Württemberg. Wer macht heute das Rennen um den Ministerpräsidentenjob? Der Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir oder CDU-Landeschef Manuel Hagel? In der letzten Umfrage des ZDF-Politbarometers lagen beide mit 28% gleich auf. Zuvor hatten die Grünen den Abstand auf die lange deutlich führende CDU stark verkürzt. Aus Stuttgart Knut Bauer.
Die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Manuel Hagel war lange klar in Führung. Doch die Grünen mit Cem Özdemir haben in den letzten Wochen aufgeholt. Beide Parteien lagen zuletzt bei 27-28%. Die AfD hat an Zuspruch verloren und liegt unter 20%. Die SPD ist auf 7-8% gefallen. Die Linke könnte erstmals in den baden-württembergischen Landtag einziehen. Die FDP kämpft in ihrem Stammland um den Wiedereinzug ins Parlament. Bei der Landtagswahl kommt erstmals in Baden-Württemberg ein neues Wahlrecht zur Anwendung mit 2 Stimmen wie bei der Bundestagswahl. Die Erststimme geht an den Wahlkreiskandidaten, die Zweitstimme an die Partei. Neu ist auch, dass Jugendliche ab 16 Jahren wählen können. Der Anteil der Erstwähler liegt nach Angaben des Statistischen Landesamts bei gut 8% der 7,7 Millionen Wahlberechtigten.
Baden-Württemberg wählt einen neuen Landtag. Aus Stuttgart war das Knut Bauer. Sie sind Betriebsleiterin, Herdenmanagerin oder auch Geschäftsführerin. Frauen spielen eine wichtige Rolle in der Landwirtschaft. Trotzdem sind sie auch dort in Führungspositionen noch immer deutlich unterrepräsentiert. Bundesweit wird nur etwa jeder fünfte Agrarbetrieb von Frauen geführt. Eine von ihnen ist Wiebke Petersen vom Gut Rücknitztal in Vielank im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Wiebke Heiden hat die junge Landwirtin getroffen, heute am Internationalen Frauentag.
Schon seit 5 Uhr ist Wiebke Petersen auf dem Bein. Die 35-Jährige hat im Schweinestall ausgeholfen. Bis vor einem halben Jahr war Petersen vor allem für die Schweineproduktion zuständig. Inzwischen kümmert sie sich auch um Buchhaltung, E-Mails und die Mitarbeiter.
Das ist schon eine große Aufgabe. Ich habe auch öfter mal mit meinem Papa auch zusammengesessen, habe auch ganz ehrlich gesagt, ich habe da natürlich auch Bedenken. Das ist eine Riesensache. Also man kann das auch gar nicht so ganz alleine machen.
Neben ihrem Vater ist Wiebke Petersen Geschäftsführerin auf dem Gut Rücknitztal in Vielank. Der Betrieb hat auch rund 1500 Hektar Ackerbau und eine Biogasanlage. Die größte Verantwortung für die Mutter einer 7-jährigen Tochter, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Man arbeitet hier, man möchte hier alle gut irgendwo bedienen und alles gut organisieren und managen. Dann denkt man aber auch schon wieder, okay, ich muss aber heute Nachmittag noch einkaufen, dann muss ich noch für die Schule irgendwas vorbereiten. Und das ist manchmal doch ein bisschen vieles im Kopf so. Und ich habe das Gefühl, dass die Männer sich doch mehr auf die Arbeit konzentrieren können.
Frauen in der Landwirtschaft übernehmen oft mehrere Rollen gleichzeitig, zeigt auch eine Studie der Universität Göttingen.
Also sie sind Betriebsleiterin, sie sind Angestellte, es gibt Saisonarbeitskräfte. Und gleichzeitig haben sie eben auch ganz unterschiedliche Aufgaben auf den Betrieben. Von der Mutter zur Hausfrau, zur Technikerin. Aber aus diesen unterschiedlichen Rollen und Positionen ergeben sich eben auch Belastungssituationen.
Sagt Jana Luisa Pieper. Sie hat an der Studie mitgewirkt. Viele der befragten Frauen gaben an, sich ständig beweisen zu müssen. Auch Wiebke Petersen kennt das.
Es gibt immer mal Situation, wenn irgendwelche Vertreter kommen oder irgendwelche Bauleute und ich dann mit meinem Vater zusammensitze in dem Termin und dann merke ich, dass doch der Augenkontakt immer nur mit meinem Vater gehalten wird und eigentlich nur mit meinem Vater gesprochen wird.
Das sei im eigenen Betrieb aber anders, so Wiebke Petersen. Da fühle sie sich wohl und wertgeschätzt.
Und da ist es doch gut, dass es diesen Frauentag gibt, dass über solche Themen mal gesprochen wird.